Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 380.
Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Heute live aus Gotha in Thüringen. Am Rande des Thüringer Waldes, da liegt Gotha. Fast 45.000 Einwohner, Tendenz wieder steigend.
Gotha, du Perle am Thüringer Wald, du lässt niemanden kalt.
Über der Stadt thront ein mächtiges Schloss. Hier residierten einst die Herzöge. Der wichtigste hieß Ernst, man nannte ihn den Frommen. Heute birgt das Schloss viele Schätze. In Museen, dem Staatsarchiv und der Forschungsbibliothek. Auch den Gotha, das historische Adelsregister bis 1944.
Er entstand im 18. Jahrhundert in einem Verlag namens Ettinger und wurde dann an den bekannten Verlag Justus Perthes übergeben. Es entstanden dann in der weiteren Entwicklung mehrere Reihen, Hofadel, fürstlicher Adel, Briefadel und dergleichen mehr.
Gotha und der Adel. Unzertrennlich, aber auch Gotha und die Sozialisten. Hier stand die Wiege der deutschen Sozialdemokratie. Und des modernen deutschen Versicherungswesens. Miriam Rossius.
Einen schönen guten Tag. Wir sind zu Gast im Spiegelsaal. Der Spiegelsaal gehört zur Forschungsbibliothek Gotha und darum möchte ich als erstes unsere Gastgeberin begrüßen. Das ist Dr. Katrin Pasch, die Leiterin der Forschungsbibliothek. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Und ich begrüße auch Dr. Martin Eberle, Direktor der Stiftung Schloss Friedenstein. Frau Pasch, was macht Sie so bedeutend?
Ja, zum einen könnte ich sagen, die Vielfalt macht's. Die einfach überwältigend ist. Aber natürlich gibt es einige Sammlungen, die besonders wichtig für uns sind. Die orientalischen Handschriften, die Sammlung des kartografischen Verlages Justus Perthes in Gotha und natürlich die Sammlungen zur Geschichte der Reformation. Die Herzöge von Sachsen-Gotha-Altenburg verstanden sich als Bewahrer des wahren Luthertums in den mitteldeutschen Kernländern der Reformation. Und sie sammelten besonders um das 200-jährige Reformationsjubiläum 1717 herum alles, was sie zur Geschichte der Reformation auf dem Markt kriegen konnten. Und so kam eine riesige und heute sehr bedeutende Sammlung zum einen von etwa 1400 Luther Originalbriefen zusammen, aber auch zahlreiche gedruckte Werke zur Reformation. Das sind etwa 60.000 Drucker aus dem 16. Jahrhundert, die wir haben.
Herr Eberle, bei Ihnen ist es ja auch nicht nur eine gigantische Zahl an Kostbarkeiten, die Sie da haben.
Ja, herausgreifen ist schwierig, aber natürlich auf meine Cranach-Gemälde weise ich gerne hin, auf die Udon-Plastiken. Kaspar David Friedrich Rubens, ja, sagen Sie mir einfach, was Sie haben wollen, ich hab's.
Aus allen Epochen, aus allen Bereichen, wie kommt es denn, dass so wahnsinnig viel an einem Ort in dieser Fülle zusammen ist?
Die Gotha-Fürsten waren einfach sehr klug. Sie haben die Schätze angehäuft und sie waren dann auch klug genug, es hier auch immer zu lassen.
Die naturwissenschaftlichen Sammlungen haben ja unter anderem so einen Saurier, der glaube ich über 300.000 Jahre alt ist und es gibt nur zweimal auf der Welt, ist das richtig?
Ja, 300.000 Jahre ist ein bisschen kurz, 290 Millionen Jahre.
Millionen, 3 Millionen. Ursaurier sind etwas älter.
Ja, also es sind so die ersten Wirbeltiere, die an Land kamen.
Jetzt kommen diese Schätze aus aller Welt. Die Fürsten, die Herzöge haben die von überall her zusammengetragen. Ich schätze mal, Sie haben sich da sicherlich auch der Perthes-Karten bedient, die wiederum in der Bibliothek liegen. Können Sie mal schildern, wie das abgelaufen ist, ehe so eine Karte überhaupt zustande kam, ehe die fertig war? Wurden da Gesandte in alle Richtungen ausgeschickt?
Ja, das lässt sich anhand der Perthes-Sammlung wunderbar nachvollziehen. Wir haben dort nicht nur Karten und eine große Fachbibliothek, sondern auch ein großes Archiv. Und da kann man sehr schön rekonstruieren, dass hier August Petermann in Gotha in seiner Zeitschrift Petermanns geografische Mitteilungen zur Expedition aufgerufen hat, zum Beispiel nach Innerafrika, da wo noch weiße Flecken auf der Landkarte waren. Die Abenteurer, die Naturwissenschaftler zogen los, maßen vor Ort laufend oder per Kamelschritt aus, zeichneten diese Informationen auf Karten, schickten die nach Gotha und August Petermann und seine Mitarbeiter übertrugen diese neuen Informationen auf die schon vorhandenen Karten.
Herr Eberle, nicht nur im Schloss sind Sachen, die einmalig sind, sondern auch außerhalb.
Schloss Friedenstein ist von einer wunderbaren Parklandschaft umgeben. Der älteste englische Landschaftsgarten auf dem Kontinent. Es gibt einen wunderbaren Barockgarten mit Orangeriegebäuden. Es gibt einen botanischen Garten des 19. Jahrhunderts, der sich beim Herzoglichen Museum befindet.
Bühnenzauber gibt's auch bei Ihnen.
Also der Bühnenzauber besteht bei uns vor allem aus dem Eckhoff-Theater mit seiner wunderbaren Bühnenmaschinerie aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Die ist voll gangfähig und funktioniert und man kann sie auch immer zum Eckhoff-Festival, das jetzt gerade beginnt in der nächsten Woche, erleben. In Aktion mit Windmaschine, Donnermaschine, Senkböden, Kulissenwechsel in Sekundenschnelle. Also das ist wirklich aufregend. Voltaire war hier auch 5 Wochen zu Gast. Wir haben herausragende Büsten des französischen Bildhauers Houdon, die Voltaire zeigen. In dem Archiv liegt der Briefwechsel von Voltaire und der damals regierenden Herzogin Luise Dorothea. In der Bibliothek liegen die Erstausgaben Voltaires mit den handschriftlichen Anmerkungen dieser Herzogin.
Hier im Schloss Friedenstein ist auch das Staatsarchiv untergebracht. Und da läuft im Moment eine Ausstellung, die heißt Königshäuser Europas, von Gotha geadelt. Und kuratiert hat diese Ausstellung Rosemarie Bartel vom Staatsarchiv. Frau Bartel, der Oberbürgermeister, der Herr Kreuchter, meint ja, dass sich die Königshäuser in Europa alle auf Ernst den Frommen zurückführen lassen. Und darum nennt er ihn den Opa von Europa. Ich finde, das klingt sehr einprägsam, aber stimmt das auch so?
Der flotte Spruch stimmt. Ich habe ihn überprüft, das ist korrekt.
Ja. Also rein genealogisch?
Rein genealogisch stimmt es, ja.
Ja.
Lässt sich gut nachvollziehen.
Auch
anhand unserer Dokumente lässt sich das gut nachvollziehen.
Über Ernst den Frommen hört man ja immer wieder, dass er eine Menge Reformen angestoßen hat. Heißt das, dass er ein moderner Herrscher war?
Naja, Ernst der Fromme war ein Kind seiner Zeit. Also er ist 1601 geboren, hatte nicht unbedingt die günstigsten Voraussetzungen. Sein Vater ist schon 1605 gestorben. Er war das 8. von 11 Kindern. Er hat dann nach einigen Erbteilungsverträgen 1640 die Regierung übernommen. Herzog Ernst hat seine Aufgabe, als er als Regierungschef das Land übernommen hat, darin gesehen, den Untertanen zu dienen. Er wollte Gerechtigkeit gegen jedermann ausüben. Er hat Reformen, er hat die grundlegende Stadt, den Staat grundlegend reformiert. Er hat die allgemeine Schulpflicht eingeführt, er hat ganz wesentliche Reformen im Gesundheitswesen durchgeführt und er hat natürlich auch alles ganz, ganz streng reglementiert. Auch die Erziehung seiner Kinder hat er ganz streng reglementiert. Jetzt zum Beispiel hatte jedes einzelne Kind auch einen Stundenplan. Also der Tag begann für einen jungen Prinzen um 6 Uhr. 6 Uhr war Aufstehen angesagt, beten, Zähne putzen, waschen und wieder beten. Und dann begann der Unterricht. Eine halbe Stunde Müßiggang war ihm nach einem halben Tag und dann nach einem ganzen Tag, aber auch dieser Müßiggang war nur der Bildung geschuldet. Und diese Disziplin hat er von sich selbst auch verlangt. Er war eigentlich ein sehr bescheidener Mensch und hat mit seiner Frau eine sehr harmonische und gute Ehe geführt.
Dann kommen wir vom Opa von Europa mal zu Frauen aus der Geschichte Gothas, wo ganz klar ist, dass die Verbindung zwischen dem englischen Königshaus und Gotha, die liegt einfach auf der Hand. Queen Victoria ist so eine Frau. Ist das richtig, dass eine Liebesheirat sie nach Gotha oder zu Besuchen nach Gotha geführt hat?
Ja, also erstmal vielleicht noch ein kleines Stückchen zurück. Die Urenkelin von Ernst dem Frommen, die Prinzessin Augusta von Sachsen-Gotha-Altenburg, hat den englischen Thronfolger Frederik geheiratet. Sie selbst wurde zwar nicht Königin, weil Frederik vor seinem Vater starb, aber ihr Sohn Georg wurde König. Dann gab es die Prinzessin Luise von Sachsen-Gotha-Altenburg. Und dann war von der Coburger Seite Herzog Ernst der Erste. Und diese beiden heirateten 1817, die Prinzessin Luise und der Herzog Ernst. Und deren Kinder sind Ernst und Albert.
Und Albert ist jetzt der mit der Liebesheirat und mit Queen Victoria.
Ist der mit der Liebesheirat und Queen Victoria. Und die beiden waren Cousin und Cousine, haben sich in England kennengelernt. Victoria war hochbegeistert von ihm. Bei Albert war das nicht so im ersten Moment. Aber es ist dann später doch eine wirkliche Liebesheirat geworden. Und die beiden hatten auch neun gemeinsame Kinder. Und diese Kinder waren dann das Fundament für ja den Opa von Europa.
Gotha hat nicht nur den Opa von Europa und die Stammmutter des britischen Königshauses, sondern Gotha hat auch den Vater des deutschen Versicherungswesens. Der hieß Ernst Wilhelm Arnoldi, geboren 1778. Und die Anlaufstelle, wenn man mehr wissen will über diesen Mann, ist das Deutsche Versicherungsmuseum. Und das Versicherungsmuseum hat einen Förderverein. Der erste Vorsitzende ist Horst Gröner. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Gröner, wer war dieser Mann, der hier ein Denkmal hat, nach dem ein Platz benannt ist und auch ein Gymnasium? Aus was für einer Familie kam der?
Ernst Wilhelm Arnoldi kommt aus einer Gotha-Kaufmannsfamilie. In diesem Geschäft hat Ernst Wilhelm Arnoldi ganz schnell als Teilhaber mitgearbeitet, kam aber dann drauf, dass die Schäden, die Kaufleute in Deutschland damals erlitten haben, insbesondere eben durch Brand, dass die nicht entsprechend reguliert worden sind.
Das hat er ja höchst selbst erfahren, wie es ist, wenn man schlecht versichert ist.
Ja, na, er war vielleicht gut versichert, nur die Versicherungsgesellschaft hatte ihren Ursprung in England, das war die Phoenix-Versicherung. Und diese Versicherung hat natürlich alle Prämien nach England transferiert, also rübergezogen. Und mit den Zahlungen im Schadenfall war es natürlich nicht entsprechend. Das heißt also, die deutschen Kaufleute waren nicht sehr zufrieden mit dem, was dieses Phoenix mit ihnen so gemacht hat.
Und sein Vater hat dann richtig Pech gehabt, als es gebrannt hat in der Firma.
Ja, und da ist in Remstedt eine Warenhalle abgebrannt und die Phoenix hat das nicht so reguliert, wie sich die Familie Arnoldi das vorgestellt hat. Und da kam Arnoldi auf die Idee, selber eine Versicherung zu gründen. Und hat dann 1817, glaube ich, diesen Gedanken zum ersten Mal publiziert, doch selber in Deutschland eine solche Feuerversicherungsbank zu gründen, bei der dann die Prämienzahlungen im Lande bleiben würden. Diese Feuerversicherung hat er dann umgesetzt und da kamen ein paar Dinge rein. Er hat also sehr stark eben auch die Inhaltsversicherung gebracht, das heißt die Waren, die eben dort gelagert wurden, mit abgesichert. Und vor allen Dingen hat er zwei wichtige Dinge noch auf den Weg gebracht. Einmal, es war ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, das heißt das genossenschaftliche Prinzip, das ja damals schon in Deutschland bestand, hat er auf dieses Versicherungswesen übertragen. Das heißt, diejenigen, die Anteile gezeichnet haben an der Versicherung, sind Mitglieder geworden und haben damit eben von dem Erfolg des Unternehmens direkt profitiert. Das war das eine. Und das zweite, er hat sich über dieses Prinzip der damals existierenden lokalen, also örtlichen Brandgilden und Versicherungen hinweggesetzt und hat es geschafft, Kaufleute aus vier verschiedenen Staaten zusammenzubringen und hat damit entgegen der herrschenden Meinung das Risiko gestreut, was wir ja heute alle kennen, es wird ja weltweit gestreut, das Risiko, um eben solche Katastrophen wie zum Beispiel jetzt in Japan nicht auf einem einzigen Land oder einer einzigen Versicherungsgesellschaft zu lasten. Und das hat er neu in diese Branche hineingebracht.
Nach der Feuerversicherung kam dann die Lebensversicherung, die er gegründet hat. Gab es denn überhaupt Statistiken, eine Grundlage dafür, was es für Risikoberufe gibt?
Ja, das gab es natürlich im Mutterland der Versicherungen, nämlich in England. Aber diese Statistiken waren ja nicht eins zu eins zu übertragen. Das heißt, Arnoldi und seine Fachleute, die er dazugezogen hat, haben sich zwar daran orientiert, aber sie haben dann versucht, relativ bald eigene Statistiken zu entwickeln. Und ich habe eine mal gelesen und da war also dann sehr schnell offenkundig, dass Pfarrer und Lehrer weniger risikoanfällig waren als Gastwirte und ihre Kellner. Ich weiß zwar nicht genau warum, aber so ist das damals dokumentiert worden.
Wir denken uns unseren Teil dazu. Herr Gröner, es geht Ihnen in Ihrem Museum nicht nur um Arnoldi und um die Gotha-Versicherung, wie sie denn passenderweise hieß, sondern Sie zeigen ja noch mehr. Was läuft da aktuell?
Ja, dieses Museum heißt nun ganz bewusst Deutsches Versicherungsmuseum Ernst Wilhelm Arnoldi. So ist es ja von dem Initiator Oberbürgermeister Kreuch auch auf den Weg gebracht worden und am 18. Mai 2009 eröffnet worden. Das heißt, wir haben zwei Standbeine. Wir wollen auf der einen Seite Ernst Wilhelm Arnoldi als wichtigen Impulsgeber für die moderne Versicherungswirtschaft dokumentieren. Auf der anderen Seite wollen wir mit den bescheidenen Möglichkeiten, die wir haben, die etappenweise Entwicklung der Versicherungswirtschaft in Deutschland auch zeigen. Und insbesondere dort, und das wird ein neuer Schwerpunkt werden, was diese Branche eben auch für Aus- und Fortbildung getan hat, weil das ja dann, als diese Branche als eigenständiger Berufszweig bewusst wurde. Dort wurde dann sehr viel investiert. Am Anfang haben ja normale Kaufleute dieses Versicherungsgeschäft betrieben und erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts ist das eine eigenständige Branche geworden.
Herr Grüner, viel Erfolg bei dem, was Sie vorhaben und danke, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.
Jetzt freue ich mich sehr, dass es der Oberbürgermeister Knut Kreuch rechtzeitig geschafft hat in unsere Sendung. Was steht dieses Jahr noch an?
Zwei Industrieansiedlungen stehen vor der Tür. Das ist ganz wichtig. Arbeitsplätze für die Stadt. Als nächstes ist es wichtig, dass wir hier was tun müssen für junge Leute, dass sie eine höhere schulische Bildung in Gotha erwerben können. Das ist was ganz Wichtiges. Und ein dritter großer Punkt ist der Tourismus.
Ihnen viel Erfolg und ganz Gotha alles Gute für die Zukunft. Mir bleiben noch die Hinweise auf die nächsten Sendungen. Und zwar gibt es in der kommenden Woche eine Sendung über Grimma, die Perle des sächsischen Muldentals. Sie finden Hinweise zu allen unseren Themen und Gesprächspartnern auch im Internet unter dradio.de.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Die Wiederentdeckung der Allmende. Über den Streit um Gemeinschaftsgüter. Von Rosemarie Bölz.
Allmende ist ja so eine, im Mittelalter waren das die allgemeinen Wiesen, die im Gemeingut waren, die alle genutzt haben und wo alle ihr Vieh geweidet haben.
Man nennt Allmenden auch Gemeingüter, Gemeinschaftsgüter oder Englisch Commons. Inzwischen kann man international von einer Bewegung sprechen, die mit der Verleihung des Wirtschaftsnobelpreises an die Amerikanerin Eleanor Ostrom 2009 weltweit öffentliche Aufmerksamkeit erfuhr.
Der Senat glaubt, dass trotz des immerhin nicht unerheblichen Ausfalls an Pacht im Hinblick auf den unbestreitbaren Vorteil, der der gesamten bremischen Bevölkerung durch Anlage eines Stadtwaldes erwachsen wird, dem Antrag des Bürgerparkvereins die Zustimmung nicht zu versagen sei. Er begrüßt das Vorgehen des Bürgerparkvereins im Interesse Bremens lebhaft, das den wärmsten Dank verdient, und ersucht die Bürgerschaft, sich dem Beschlusse zu vereinigen, dass dem Bürgerparkverein das gewünschte Areal bald tunlichst unter denselben Bedingungen überwiesen wird, wie solche für den Bürgerpark festgelegt sind.
Man schrieb das Jahr 1906, als der Senat der Freien Hansestadt Bremen einstimmig seine derart freudige Zustimmung gab. Engagierte Bürger, die sich zu einem Verein zusammengeschlossen hatten, bekamen ein 200 Hektar großes Areal mitten in der Stadt vom Senat geschenkt, um es als grüne Lunge naturnah mit kleinen Seen, vielen Spielplätzen und Freizeitmöglichkeiten in eigener Regie zu finanzieren, zu gestalten und zu verwalten. Bis heute. Den weithin bekannten Bremer Bürgerpark. Heute bekommen die Bürger nichts mehr vom Staat geschenkt.
Die Gemeinde Wurzischenahn ist eine hochverschuldete Gemeinde. Wir haben schlichtweg auch nicht die Reserven in unserem Haushalt, ein derartiges Projekt, wenn, selbst wenn wir es wollen, in öffentlicher Zweckbestimmung umzusetzen.
Sagt Arno Schilling, Bürgermeister der niedersächsischen Gemeinde Bad Zwischenahn, die gerade dabei ist, ein lukratives Seegrundstück zu verlieren.
Das Zwischenahner Meer ist die Perle des Ammerlandes. Der drittgrößte See in Niedersachsen ist nicht nur ein Paradies für Segel- und Surfliebhaber, sondern auch das Zuhause von Enten, Reihern und Möwen.
Nur 60 Kilometer westlich vom Bremer Bürgerpark liegt das Zwischenahner Meer. Ein Kleinod, mit dem das Kurbad Zwischenahn wirbt. Pech, dass mehr als drei Viertel des Ufers in Privathand sind. Ein Glücksfall, dass jetzt am Westufer ein zusammenhängendes, zum Teil unter Landschaftsschutz stehendes Areal von 38 Hektar zum Verkauf ansteht. Ein Fall für eine Allmende, schwärmt Edgar Autenrieb, Sprecher der Zwischen-Ahner-Bürgerinitiative, die sich extra aus diesem Anlass gegründet hat.
Es geht darum, viele Dinge naturnah unterzubringen an dieser Stelle. Des Weiteren erhoffen wir uns eine Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen, eine Zusammenarbeit mit den alten Wohnanlagen vor Ort. Dann haben wir vor, eine Zusammenarbeit mit kulturellen Institutionen.
Bürger engagieren sich für ihre Gemeinde auf dem letzten in öffentlichem Besitz befindlichen Land, das allen Bürgern unter ökologischen, sozialen und gemeinschaftsfördernden Gesichtspunkten nutzbar gemacht werden soll. Dieser Prozess einer Allmendisierung hat sich in Bad Zwischenahn am Bundeswehrkrankenhausgelände Rostrup entzündet, das sich etwa 3 Kilometer vom Ortskern entfernt am See ausbreitet und nun zur Disposition steht. Das früher erheblich größere Areal wurde 1936 von den Nazis vereinnahmt und als Militärflughafen ausgebaut. Nach dem Krieg wurde es von britischen Soldaten in Beschlag genommen, die auf dem Gelände ein Lazarett mit 150 Betten errichteten. 1958, 2 Jahre nach Gründung der Bundeswehr, erhielt das Bundesverteidigungsministerium das Areal und aus dem Lazarett wurde schließlich das Bundeswehrkrankenhaus, das bei den Soldaten wegen seiner schönen Lage direkt am Zwischenahner Meer das beliebteste in Deutschland war.
Auf dem 38 Hektar großen Gelände befinden sich ausgedehnte, gepflegte Grünflächen. Dadurch und durch den vorhandenen Baumbestand erhält die Liegenschaft einen parkähnlichen Charakter. Eine ca. 20 Hektar große, am Seeufer gelegene Teilfläche ist als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Dazu befinden sich in unmittelbarer Nähe ein 18-Loch-Golfplatz und der 2004 neu angelegte Park der Gärten, ein Segelflugplatz und Bootsanleger.
So steht es 2009 im Exposé der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, abgekürzt BIMA, die 2006 gegründet wurde, um das Immobilienvermögen des Bundes zu verkaufen. Mit möglichst viel Gewinn.
Die Begrifflichkeit Allmende, ich denke mal, ist schwerlich umzusetzen hier bei dem Bundeswehrkrankenhausgelände. Dazu wäre es ja notwendig, dass der Bund letztendlich sagen würde, ich schenke es der Öffentlichkeit.
Ganz so simpel ist es allerdings nicht, wie Bad Zwischenahns Bürgermeister Dr. Arno Schilling glauben machen will. Denn den Wert des Grundstücks und damit die Höhe des Mindestverkaufspreises bestimmt die Gemeinde, und zwar dadurch, dass sie die Nutzung festlegt.
Wenn die Gemeinde es kaufen würde, dann muss sie es kommunal nutzen. Das sind Parks, Gärten, öffentliche Einrichtungen, die sie dann auf diesem Gelände realisieren können. Dies ist von der Politik nicht erwogen worden. Wir haben letztendlich auch nicht den unmittelbaren Bedarf hier eine öffentliche Nutzung, in welcher Art auch immer.
Dabei lebt Bad Zwischenahn von der Natur. Sie ist sein wesentliches Kur- und vor allem sein touristisches Potenzial. Auch der Bund für Natur und Umwelt unterstützt eine grüne Nutzung, denn nur ein gesunder See mit intaktem Röhrichtgürtel ist Garant für das gute Klima im Kurort. Vera Buhr, Verkaufskoordinatorin der BIMA für den nordwestdeutschen Raum, betont das vorbildliche, offene und in tiefstem Einvernehmen herrschende Verhältnis zwischen Gemeinde und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Was immer das im Einzelnen bedeuten mag, fest steht, so Vera Buhr,
wir orientieren uns ja an den Vorgaben der Gemeinde und die Vorgaben werden ja vom Gemeinderat mitgetragen. Und insofern muss uns der Widerstand in der Bevölkerung, betrifft uns eher weniger, ich will das mal so formulieren. Das heißt, auch die Gemeinde bestimmt mit ihren Planungsvorgaben den Wert des Grundstücks mit. Wenn es also jetzt eine rein landwirtschaftliche Nutzung oder Landschaftspark, dann wäre das Grundstück, hätte einen niedrigeren Wert, als wenn ich dort ein 5-geschossiges Hotel hinbauen dürfte. Daher rührt dieser Mindestpreis von 2 Millionen Euro.
Mindestpreis. Der Bürgermeister, der gleichzeitig Spitzenbeamter der Gemeindeverwaltung ist, und der Gemeinderat bestimmten also, dass die künftige Nutzung des Geländes privatisiert wird und touristisch aussehen sollte. Von Allmende-Gedanken keine Spur. Der seit 2005 amtierende SPD-Bürgermeister Arno Schilling.
Es war eigentlich immer schon Konsens im Rat, dass die Gemeinde hier sich finanziell nicht engagieren will, sondern dass die Gemeinde ihr Planungsrecht wahrnehmen will. Und da die öffentliche Nutzung Ne? Die öffentliche Zweckbestimmung. Dafür gab es in dem Sinne aus der Politik keine Vorschläge, dafür gab es keine Anträge. Und von daher ist dies auch der einzige Weg.
Dagmar Görling-Schulze von der Bürgerinitiative für Bad Zwischenahn.
Die Hochklassigkeit des Kurortes Bad Zwischenahn, die wird zerstört, systematisch von, wie ich sage, kleingeistigen, pensionierten Beamten, die sich als Großunternehmer und Planer gerieren und leider überhaupt keinen Überblick haben darüber und offensichtlich weder Zeitung lesen, noch die Medien sind ihnen zugänglich, dass sie sehen, was auf der Welt passiert. Der allmende Gedanke ist ihnen vollkommen fremd, sondern Geld. Das ist der oberste Wert, den sie kennen und den sie ja seit 30 Jahren betreiben.
625.000 Übernachtungen pro Jahr, viele Tages- und Bustouristen. Andreas Gronde, der Leiter des Planungs- und Umweltamts, beruft sich auf ein Kölner Touristikgutachten, das die Gemeinde in Auftrag gegeben und die BIMA mitbezahlt hat.
Und dieses Vorhaben dient der langfristigen Sicherung des Tourismusstandortes Bad Zwischenahn. Mit diesem Vorhaben wird das etwas höher geschraubt auf ca. 800.000 Übernachtungen. Also das Gutachten geht momentan davon aus, dass im Bereich Gastronomie, Einzelhandel und Dienstleistungen durch die zusätzlichen Gäste etwa, ich sage jetzt mal um 2 Millionen Euro im Ort ausgegeben werden. Und das ist auch nicht zu vernachlässigen.
Die Bürgerinitiative, die angesichts des Vorhabens der Gemeinde den unwiederbringlichen Verlust an Natur für alle befürchtet, findet diese Zahlenspiele höchst problematisch. Edgar Autenrieb.
Das sind gewaltige Zahlen, das ist ein Sprung von über 20%. Wer sich mal vorstellt, dass tagtäglich 500 bis 600 Autos zusätzlich in Bad Zwischenahn verweilen werden. Wir als Zwischenahner halten es doch heute schon so, dass wir am Wochenende nicht mehr in den Ort fahren, weil es uns einfach zu voll ist.
Bei den Kommunalwahlen im September 2011 erhöht die Bürgerinitiative den Anteil der Grünen von 2 auf 6 Sitze. Stellt ihr Konzept einer alternativen Nutzung vor. Gründet für ihr Projekt eine Genossenschaft.
Also wir haben in vielen Dingen letztendlich häufig die Situation, dass einzelne Gruppen meinen, dass sie den Bürgerwillen darstellen. Also von daher darf man sich nicht verkennen, dass diejenigen, die nun letztendlich am stärksten in der Lage sind, sich zu äußern und pressemäßig auch gehört zu werden, unbedingt auch immer repräsentativ seien. Ich bin ja nur Bürgermeister. Ich muss ja das letztendlich, was der Gemeinderat mir auferlegt, durchzuführen, auch durchführen. Meine Arbeitsgrundlage ist das, was der Rat beschließt. Das war es bisher und es wird auch in Zukunft sein. Und ich denke, unsere Demokratie wollen wir nicht abschaffen.
Können Bürger unter diesen Umständen noch die Wende zur Allmende schaffen? Ortswechsel. Politikwechsel.
Also auf der Karte sieht man eher gut, auch mit den umliegenden Gemeinden, wie seenreich die Stadt Zossen ist.
Zossen in Brandenburg, etwa 30 Kilometer südlich von Berlin. 17.500 Einwohner. Eine Gemeinde mit DDR-Vergangenheit. Das heißt, alles, was Volkseigentum in der DDR war, ging nach der Wiedervereinigung in Staatseigentum über, auch natürliche Ressourcen wie Wälder und Seen. Und die wiederum sollten mit Hilfe der BIMA und deren Pendant BVVG privatisiert werden, um die Staatskasse aufzufüllen. Idylle an allen Seen in der Gemeinde Zossen. Intakte Röhrichtgürtel, Anglerparadiese, freier Zugang am Ufer, fast überall. Alles sicher in kommunaler Hand. Michaela Schreiber war Rechtsanwältin, ehe sie 2003, ohne Parteibuch, zur Bürgermeisterin ihrer Heimatstadt gewählt wurde. Kaum im Amt hat sie angefangen, Ordnung in die ungeklärten Eigentumsverhältnisse der Kommune zu bringen und so neben Wäldern, Grundstücken und einigen wertvollen Immobilien auch die Seen samt möglichst breiter Uferbereiche einen nach dem anderen der Kommune einzuverleiben. Die Bürger brauchten sich also gar nicht erst um ihre Seen zu sorgen. Es gibt Bereiche, die sollten der Gewinnerzielungsabsicht entzogen sein, begründet Bürgermeisterin Schreiber den kommunalen Zugriff.
Ich habe gerne in meiner Stadt alles, was ich brauche, in der Hand. Also ich finde das einfach wichtig und zwar nicht jetzt nur aus ökologischen Gründen oder so, sondern um meinen Bürgern in dieser Stadt und auch den Gästen auch die Möglichkeit zu geben, ohne Schwierigkeiten an den See zu kommen, den See zu nutzen und nicht auf Goodwill von irgendjemand Fremden angewiesen zu sein.
Bürgermeisterin Schreiber könnte ihrem Zwischenahner Kollegen viele gute Ratschläge geben. Immerhin ist sie mit ihrer Politik nach 8 Amtsjahren gerade mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt worden.
Wenn ich ein Grundstück am See habe, ein großes, und das habe ich mit der BIMA auch schon mal gemacht, da habe ich so ein bisschen geärgert, dann lege ich dort eben einen Bebauungsplan rauf. Und dann ist das Grundstück plötzlich nicht mehr so viel wert, wie die denken, dass es das wert ist. Und das kann ich doch als Kommune, ich habe das Planungsrecht.
Und worin besteht nun der Vorteil kommunalen Eigentums gegenüber der Allmende, dem Gemeinschaftsgut? Ihr gehe es um klar definierte hierarchische Verantwortung für die Kommune, betont Bürgermeisterin Schreiber.
Okay, da bin ich Verfechter der repräsentativen Demokratie. Ich finde, das hat echte Vorteile, dass der Bürger ja seine Repräsentanten wählt, aber die dann dafür die echte, harte Verantwortung tragen. Ich finde immer, wenn Verantwortung aufgesplittet wird, kann es dazu kommen, dass sich keiner mehr richtig verantwortlich fühlt.
Die Seen sollen auf keinen Fall in Privathand. Das genügt. Auch im Anglergeschäft am Zossener Marktplatz, Angeln ist eine der Hauptsportarten in der Region, ist man erleichtert über die Kommunalisierung der Seen.
Na gut, wenn wir jetzt so eine Pachtgewässer haben, also dass die Kommunen die dann eben verpachten an einen Fischer zum Beispiel, dann sind die ja der Allgemeinheit trotz alledem zugänglich, uns Anglern jedenfalls. Aber klar, also ist der See privatisiert und wird zugebaut, dann ist die Sache natürlich nicht mehr gegeben. Also letztendlich dürfte keiner dafür sein, weil wie gesagt, wer hat was davon, nur der, der es sich leisten kann halt. Und andere Leute eben nicht. Und das ist ja eben nicht Sinn und Zweck. So eine Dinge sind eben naturgegeben und das kann man eben nicht verkaufen.
Carsten Preuß im Vorstand des Bundes für Natur und Umwelt, BUND Brandenburg, und als Zossener Bürger auch in die Stadtverordnetenversammlung gewählt, hat gegen den Ausverkauf der Seen in den neuen Bundesländern bereits 2009 eine Petition an den Bundestag gestartet, die von über 110.000 Mitunterzeichnern unterstützt wurde. Auch wenn damit erstmal die Privatisierung gestoppt wurde, der Vollzug steht immer noch aus.
Die Idee der Petition war allerdings, dass wir gesagt haben, eigentlich müssten die Seen kostenlos an die Kommunen bzw. an das Land übertragen werden. Und es macht wenig Sinn, dass eine Gebietskörperschaft der anderen Geld gibt, um öffentliches Eigentum zu bewahren.
Immerhin sind die Preise mit der Verhinderung der Privatisierung gefallen. Und dann muss man gucken, wer in der Lage ist, solche Seen zu bewirtschaften und die Folgekosten zu tragen, gibt Carsten Preuß zu bedenken.
Da sehe ich im Augenblick eigentlich das Land eher als Eigentümer in der Pflicht mit seinen Landesfachämtern. Wenn so eine Kommune mehrere Seen auf dem Territorium hat und auch in mehreren Seen eigentlich was gemacht werden müsste, dann kann es für eine Kommune natürlich eine sehr große Last werden finanziell. Und wenn man dann zu dem Schluss kommt, die Zugänglichkeit vielleicht noch gebührenpflichtig zu machen, nur weil man Gelder einnehmen muss, um den See bewirtschaften zu können, dann wird es natürlich problematisch.
Ist die Zeit dann nicht doch reif für die Allmende? Silke Helfrich, international renommierte Fachfrau in Sachen Allmende, ist überzeugt davon, dass wir in der Politik vor einer Zeitenwende stehen, für die die Allmende zukunftsweisend ist.
Man braucht die Idee, dass der Gedanke, wir sorgen für die Bürger, wir versorgen die anderen, wir lösen das Problem als gewählte Repräsentanten, nicht ausreicht, sondern dass es um das gemeinsame Sorgetragen gehen muss. Das macht ja auch den Unterschied zwischen den Gemeingütern und den öffentlichen Gütern aus. Diese Idee der öffentlichen Güter impliziert ganz häufig, der Staat muss bereitstellen, dem Staat gehört, der Staat ist in der Pflicht zu liefern und entlässt wiederum ein Stück die Bürger aus der Verantwortung. Und dazu sagen, wie können wir das wieder gemeinsam anpacken und nicht uns die Verantwortung gegenseitig zuschieben.
Die Wiederentdeckung der Allmende. Über den Streit um Gemeinschaftsgüter. Ein Feature von Rosemarie Bölz. Es sprachen Marina Behnke und Thomas Holländer. Ton Bernd Friebel. Regie Stefanie Lasay. Redaktion Konstanze Lehmann. Produktion Deutschlandradio Kultur 2012.
Es ist 20 Uhr.